Take Bo Greaves und Wessel Nyman, den Spieler der diesjährigen Players Championship Saison, und du hast die beiden Sieger dieser Woche. Wir schauen auf die Pro Tour, aber auch auf die Development Tour und natürlich auch rund um den Globus. All das gibt's hier in dieser Woche bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Neue Woche, neues Glück heißt es auch in dieser Woche wieder einmal, auch wenn schon die Mitte der Woche angebrochen ist. Wir melden uns trotzdem hier mit einer neuen Folge, schauen, wie ich es schon im Cold Opener gesagt habe, natürlich nach Milton Keynes zu den Players Championship Turnieren 11 und 12, aber auch über die Development Tour sprechen wir am Wochenende davor. Wir sprechen noch einmal kurz über die Premier League und Kevin, wir werfen den Blick rund um den Globus, da gibt's wirklich einiges zu erzählen. Du hast da in ordentlichen Tiefen gegraben. Aber erst einmal mein Podcast-Partner Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Ja, hallo Micha. Ich freue mich sehr, wie immer, auf die neue Folge, auch wenn es ein bisschen anders geplant war. Also ich habe mich jetzt noch ein bisschen eingelesen und habe auch noch ein paar Highlights geschaut, aber habe einfach insgesamt weniger verfolgen können von den beiden Turniertagen am Montag und Dienstag. Aber ich denke, das, was mir vielleicht fehlt an der Vorbereitung, das gleichst du natürlich aus, wie sich das in einem Top-Team gehört.
Ja, so werden wir das versuchen. Und bevor wir jetzt reingehen, inhaltlich einmal ganz kurz der obligatorische Orga-Hinweis in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung. Da findet ihr zum einen den Link zu Patreon, da könnt ihr uns unterstützen für 3,57 Euro pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Dann erhaltet ihr in jeder Woche noch eine zweite Folge von Checkout, wie zum Beispiel in der letzten Woche gab es da die Premier League-Analyse mit Anton Braun. Jetzt in dieser Woche ist es ja wieder einmal der erste Donnerstag bzw. der erste Freitag dann im neuen Monat, wo wir dann eine Patreon-Folge Free for All veröffentlichen werden. Das heißt, zum Reinschnuppern gibt es die zweite Folge in dieser Woche dann wieder mal für alle. Da werden wir wieder über die Premier League sprechen und Achtung über die Ankündigung der MyDartCourt Championship, denn da startet die Anmeldung in diesem Jahr jetzt am kommenden Freitag um 9 Uhr. Ansonsten noch in den Shownotes gibt es den Link zu Instagram, Twitter, TikTok, zu all unseren Socials. Schaut auch da gerne einmal vorbei. Und natürlich findet ihr da auch noch in den Shownotes den Link zum Sport1 Darts Newsletter. Und damit würde ich sagen, genug der Vorrede. Wir gehen jetzt rein, werfen den Blick nach Milton Keynes. An Topspielern haben einige abgesagt. Littler, Van Gerven, Clayton, Price, Espinel, alle nicht mit dabei. Ansonsten Pascal Ruprecht, Pero Ljubic haben auch abgesagt. Michael Smith, der hatte nach seinem Finale am Montag dann auch noch für den Dienstag spontan rausgezogen. Also es gab wirklich die ein oder andere Absage. Und daraus resultierend wurde dann die eine größere Geschichte ermöglicht und die eine normale Geschichte jetzt zum vierten Mal erzählt.
Ja, man muss sagen, wenn man auf diese beiden Turniere in Gänze schaut, dann fällt ja auf, dass die eine Geschichte insofern ganz groß ist, nämlich Bo Greaves gewinnt einen Titel, Bo Greaves als erste Frau holt einen Players Championship Sieg, und die andere Geschichte, die ist eigentlich medial ganz klein, weil wir uns schon so sehr dran gewöhnt haben, Wessel Nyman als Sieger eines Proto-Events zu küren. Und gleichzeitig dürfen wir die Geschichte gerade als so ein Nerd-Medium, das wir sind, natürlich auch nicht klein halten, weil das ist schon ein famoser Triumphzug des Niederländers, über den wir gleich auch noch sprechen werden. Ich würde sagen, aber wir gehen chronologisch vor und bleiben erstmal beim Montag. Das natürlich medial auch völlig zu Recht die größere Geschichte ist, aber es war mir ein Anliegen, auch Wessel Nyman entsprechend hier nochmal nach vorne aufs Tableau zu heben, weil natürlich man sonst Gefahr läuft, das auch ein bisschen zu vergessen und zu unterschätzen, wie groß die Leistung des Niederländers ist.
Das stimmt, damit hast du auch inhaltlich absolut recht. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber, um das zu honorieren. Jetzt erst einmal Bo Greaves. Ich habe mir das im Vorfeld hier vielleicht nochmal mit so einem Satz so ein bisschen zurechtgelegt, wenn man jetzt auf die gesamtheitliche Entwicklung des Frauen-Dartsports blickt, ne? Also Fallon Sherrock, die hat die Tür aufgeschlossen. Lisa Ashton hat die Tür aufgemacht und Bo Greaves ist jetzt die erste Frau, die durch die Tour durchgeht. Also alles so, was so ein bisschen ineinander greift mit Sherrock, ne, die wirklich so die ersten großen Erfolge auch gefeiert hat, was medial ja sehr aufgegriffen wurde. Aber man darf es auch nicht unterschätzen, Lisa Ashton, die ja auch für 2 Jahre eine Tourkarte hatte und dann jetzt eben Bo Greaves hier mit dem ersten Titel. Wenn man auf die Karriere von Bo Greaves schaut, dann ist es schon wirklich Wahnsinn. 53 Titel, 53 auf der Women's Series, 4 Titel auf der Development Tour, 2 auf der Challenge Tour und jetzt eben auch einen Titel bei den Players Championship Turnieren.
Ja, und sie hat es ja dann auch in Style gemacht mit dem 142er Finish im Decider gegen den Bully Boy, gegen Michael Smith. War jetzt irgendwie auch ein besonderes Endspiel, weil man mit Michael Smith da einmal natürlich eine absolute Legende des Sports hat, einen ehemaligen Weltmeister, der aber auch jetzt nicht gerade alltäglich in den späten Runden eines Turniers noch dabei ist. Also auch für den war es ja ein enorm starker Montag. Am Ende aber hat die Krönung einzig und allein Bo Greaves geschafft. Es ist insofern ein schönes Bild, was du da gezeichnet hast, als dass Bo Greaves ja trotzdem eine Person ist, die auch immer so ein bisschen Selbstzweifel artikuliert hat, die erst sehr, sehr spät diesen finalen Schritt gemacht hat, die Tourkarte zu nutzen und jetzt tatsächlich dann Woche für Woche mit den großen Jungs zu konkurrieren.
Ja, sie hat 2024 noch in einem Interview gesagt, ich glaube, wir werden niemals gut genug sein. Und das war in Bezug darauf, ob die Frauen mit den Männern im Dartsport mithalten können, mit den Besten der Besten. Und jetzt eben kann sie ihre eigene Aussage, die sie vor 2 Jahren getroffen hat, widerlegen, indem sie hier Taten sprechen lässt und die sich diesen Titel holt. Also von daher hat sie sich da selber gezeigt, dass es nicht richtig war, was sie da gesagt hatte. Du hast diese 142 Punkte zum Match schon angesprochen. Die waren halt wirklich nochmal so die Krönung, ne? Also Michael Smith hat ja das perfekte Setup dafür für 20 Punkte Rest, steht eigentlich selber da drauf, zum Titel zu werfen. Und dann nimmt Bo Greaves das raus. Ich fand auch die Reaktion von Michael Smith wirklich wahnsinnig lustig, als er schon gesehen hat, dass der erste Dart steckte, wie er dann auf einmal so zur Seite und nach oben schaute, weil er wusste, okay, jetzt gibt's zumindest gleich die eine Chance auf Doppel. Und was ich eine mindestens genauso tolle Reaktion fand, war die Reaktion von Gemma Hayter, die das Spiel zu Hause geschaut hat auf dem Fernseher und ihre Aufnahmen der Überwachungskamera im Wohnzimmer veröffentlicht hat, wie sie ausrastete, als Bo Greaves diesen Titel gewann. Also das fand ich wirklich klasse.
Ja, also Aufnahmen von Überwachungskameras, die können ja auch häufig Highlights bieten. Ja. Da denke ich natürlich an meinen 180er-Moment zurück, also wo du es gerade nochmal ansprichst. Ne? Ja. Also ja, nee, hat tolle Randgeschichten produziert, dieser Sieg. Und vor allen Dingen, spielerisch war das ja auch enorm hochwertig. Wir hatten auch schon deutlich bessere Finals, ne? Also nicht falsch verstehen, das war jetzt kein schlechtes Niveau. Beide spielen so um die 97, 98 Punkte. Tolles Niveau, aber jetzt eben keine 107 gegen 109, was wir auch schon alles hatten. Trotzdem war es für mich eines der hochwertigsten Finals der letzten Jahre bei Players Championship Turnieren, weil es halt diese Momente kreiert hat. Es war unfassbar spannend. 142 zum Match im Decider, das erlebst du nicht alle Tage. Und generell hatten wir halt massig High-Finishes in dem Spiel.
Ja, das stimmt. Wir hatten eine 115 von Smith, eine 121, 124, 142 von Greaves, eine 157 von Michael Smith und in der Partie auch noch den Big Fish, die 170 von Bo Greaves. Also wirklich ein richtiges High-Finish-Festival. Und ich sag mal, dieses Finale hat halt auch eine gewisse Geschichte geschrieben, ne? Also es wäre in beide Richtungen eine Geschichte gewesen, egal ob sich jetzt Bo Greaves oder Michael Smith den Titel holt. Mit Greaves ist es jetzt halt noch die größere Geschichte, aber auch das Finale, ich sag mal, für diese Geschichte hat wirklich was geboten. Ne? Michael Smith hat den besseren Start, dann gibt's 5 Legs für Bo Greaves und das auch in einer richtig, richtig guten Manier. Das war eine wahnsinnig gute Phase, als sie sich diese 5 Legs in 12, 15, 13, 13 und 15 Darts holt. Dann geht's hin und her bis zum Decider und ja, im Decider steht Michael Smith nach 12 Darts auf 20 Punkten Rest, hat diese 142 als perfektes Setup, als Bo Greaves das dann rausnimmt. Also wirklich, das war schon richtig gut. Aber nicht nur dieses Finale war ja gut, sondern auch der gesamte Tag von Bo Greaves war richtig ordentlich.
Sie ist erstmal reingekommen mit schwierigen Spielen gegen Aiden Kirk und Thomas Lovely. Das erwartet man jetzt so vielleicht bei den Gegnern gar nicht. Aber gerade Aiden Kirk hat es richtig gut gemacht, spielt 100 gegen Bo Greaves. Und Bo Greaves schafft es aber durch gutes Timing, trotz 7 Punkten weniger im Durchschnitt, damit 6-4 durchzukommen. Thomas Lovely, der hat es auch gut gemacht, bekommt auch immerhin 4 Legs ans Board. Aber Bo Greaves ist stabil und vor allen Dingen sehr konstant geblieben. Also sie hat von Anfang an im Prinzip dieses Grundniveau von Mitte 90 gehalten und hatte dann, wenn nötig, auch ein paar Ausreißer nach oben. Ging dann erstmal zunächst weiter gegen Jeffrey Sparidan 6-2, dann gegen Karel Sedlacek 6-4 und jetzt rede ich über die Ausreißer nach oben, die nötig waren, vor allen Dingen im Viertelfinale gegen Rob Cross. Mit 6-5 gewinnt sie dort, hat auch ein bisschen Glück, das Glück einer Tüchtigen, dass Rob Cross ein, zwei Matchstarts liegen gelassen hat. Ich glaube, auf Bull war da ein bisschen was dabei in den letzten Phasen des Spiels und trotzdem Bo Greaves hat es dann auch insofern in Style geregelt, als dass sie im Decider in 11 Darts checkt und sich damit fürs Halbfinale qualifiziert. Und über das Halbfinale, Micha, müssen wir auch noch reden, denn da vermöbelt sie Gary Anderson regelrecht.
Ja, vermöbelt ist tatsächlich das richtige Wort. Sie gewinnt mit 7-1, spielt 105 Punkte im Schnitt. Gary Anderson kann mit 96, was jetzt für Gary Anderson keine Wahnsinnszahlen sind, aber immer noch ja ein sehr, sehr gutes Niveau für ein Halbfinale bei den Players Championship Turnieren, kann wirklich gar nichts ausrichten, gewinnt nur 1 der 8 gespielten Legs und ja, Bo Greaves macht das in einer so abgezockten Manier, muss man sagen. Ein Fakt fand ich noch relativ interessant, dass Bo Greaves sich wirklich in keinster Form irgendwie durchgemogelt hat oder so. Sie hat den höchsten Durchschnittsaverage der Gegner gegen sich bei einem Players Championship Titelgewinn in 2026. Das heißt, von allen 12 Turnieren, die bislang gewonnen wurden, war ihr Sieg der, wo ihre Gegner den höchsten Durchschnitt kombiniert gespielt haben. Und das, finde ich, sagt dann auch schon wirklich was aus, dass das jetzt hier was ist, wo sie mehr als mithält mit der Konkurrenz und das jetzt nicht irgendwie so ein Durchgewurstel war, wie zum Beispiel der Finaleinzug von Michael Smith.
Ja, bei dem war das wirklich ein Durchgewurstel von Spiel Nummer 1 an. Insgesamt erlebt er 3 Decider oder übersteht er 3 Decider und die jetzt auch nicht alle in Style. Ne? Also gegen Marvin Kraft in der ersten Runde kommt er irgendwie mit einem 82er Schnitt durch im Decider. In der zweiten Runde spielt er es deutlich besser. Insgesamt die Partie gegen Sebastian Biowetzki, eine deutlich bessere Partie, setzt sich dort irgendwie durch. Dann macht das gegen Chris Doby stark. Über gutes Timing gewinnt er 6-4 gegen Hollywood, gewinnt auch 6-4 gegen Joe Hunt. Aber auch dort unter 90 gespielt, gegen Andrew Gilding im Viertelfinale unter 90 gespielt und irgendwie durchgekommen mit 6-5. Gilding spielt 92, aber plus 7 reicht nicht immer. Das hat ja auch Bo Greaves gezeigt, dass man mit gutem Timing da noch einiges bewirken kann. Im Halbfinale gewinnt Michael Smith gegen den Bully Boy, gegen Kevin Dudes mit 7-4. Und der Bully Boy hier auch wieder deutlich unter dem Schnitt von Kevin Dudes. Also wir sagen es häufig, wir betonen es häufig, es zählen halt nicht nur die Averages und trotzdem sind sie ja ein Indikator und zeigen halt gute Leistungen von Bo Greaves und in dem Fall auch diesen Durchwurstel-Modus von Michael Smith wird ihm am Ende egal sein. Am Ende wird ja dasselbe ausgezahlt, wie wenn du ins Finale kommst und da dreimal 100 plus spielst. Aber also war auch schon viel Glück dabei, um es mal ganz klar zu formulieren, denn vor allen Dingen ein Kevin Dudes nutzt, glaube ich, eine solche Performance von Michael Smith dann in 9 von 10 Fällen aktuell eher aus.
Da gehe ich definitiv mit, aber es ist eben Michael Smith, der hier nochmal ein Finale erreichen konnte. Es war sein erstes Finale seit dem 15. September 2024, also hat ja so zwischen 1,5 und 2 Jahren jetzt hier auf ein weiteres Finale warten müssen, hat das hier aber erreicht. Jemand, der aktuell sehr kurz nur auf das nächste Finale immer wieder warten muss. Das ist Wessel Naiman. Er gewinnt am Dienstag den Titel. Es ist Titel Nummer 5 in diesem Jahr. Es ist sein 5. Titel innerhalb der letzten 15 Proto-Turnieren, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, 15 Proto-Turniere gespielt, 5 Titel geholt, 33% davon gewonnen. Das ist unfassbar. Also das ist eine Wahnsinnsstatistik. Es ist sein Durchbruch in die Top 16 der Welt. Er ist erst der dritte Niederländer, der 4 Players Championship-Titel in einer Saison holen konnte. Van Gerven und Barney sind in derselben Kategorie wie Wessel Nyman. Damals gab es ja auch weniger Turniere pro Jahr, also weniger Möglichkeiten. Aber man muss sagen, Wessel Nyman hat das jetzt eben hier mit 12 Turnieren geschafft und die Saison ist ja lange noch nicht vorbei.
Man muss ganz klar konstatieren, es gibt eine Reihe von Spielern mit PDC-Tourkarte, die weniger Spiele bislang gewonnen hat, als Wessel Nyman Turniere gewonnen hat in diesem Jahr. Und das zeigt halt, wie unfassbar krass die Dominanz von Wessel Nyman ist und die Quote von 5 aus 15. Also das ist bei manchen Spielern halt die Siegquote und es gibt nicht wenige. Und bei ihm ist das die Turniersiegerquote. Das ist wirklich absolut krass und der Durchbruch, dass er irgendwann kommen würde in Richtung Top 16 der Welt, war uns allen klar. Dass es aber so schnell passiert, wundert mich dann doch. Ne? Also das ist wirklich, wirklich heftig, zumal es ja dann doch auch wieder zwischenzeitlich nach dem ersten European Tour Titel diese kleinen Dämpfer gab, ne, mit diesen zweimal Erstrunden aus auf der ET Bühne, ne? Also es war jetzt auch nicht nur straight forward und er macht hier den Littler 2.0, ne? Aber ja, also bei Wessel Nyman kann ich mich nur wiederholen, das will ich jetzt noch einmal machen. Die entscheidende Frage ist halt, wann kriegt er es auf die großen Bühnen? Ich würde zumindest jetzt angesichts dieser spielerischen Stärke, dieses Grundniveaus nicht mehr fragen, ob er es auf die große Bühne kriegt, sondern eher nur noch wann.
Bin ich komplett bei dir. Wir müssen das jetzt auch nicht nochmal aufrollen. Also wir haben das vor 2, 4 und 6 Wochen schon besprochen, als er seine Titel 2, 3 und 4 geholt hatte. Es ist halt die Frage, wann wird das sein? Aber früher oder später wird es kommen, weil dafür ist Wessel Nyman wirklich zu gut. Er verliert an diesen beiden Tagen ja auch nur ein einziges Spiel. Ist klar, wenn er ein Turnier gewinnt und das andere nicht. Aber das Spiel, welches er verliert, war ein Viertelfinale gegen Gary Anderson, wo er 105 spielt und Anderson 108. Also musst du dir auch mal überlegen. Ich meine, Bo Greaves in allen Ehren und ich habe so einen Respekt vor dieser Leistung. Aber das Einzige, was Wessel Nyman an diesen beiden Tagen stoppt, ist Gary Anderson, der 108 Punkte im Schnitt spielt. Ansonsten verliert er nichts. Und ansonsten macht er es halt auch wirklich richtig ordentlich, ne? Also schlägt Scott Williams, Tom Sykes, Sebastian Biawetzki, Ryan Searle, Nathan Potter und Tom Bissell. Ja, da ist der eine oder andere Nachrückername mit dabei oder auch der ein oder andere neue Name auf der Tour. Aber trotzdem, Wessel Nyman hat so ein solides Grundniveau mittlerweile. Also wirklich nur, also wenn du jetzt einfach nur auf seine Averages schaust, 99, 96, 99, 96, 97, 103, 96. Das ist so unspektakulär gut, das ist Wahnsinn.
Ich finde, wir müssen dann natürlich auch noch über ein paar Spieler sprechen, die er auf seinem Weg geschlagen hat. Denn Sebastian Biawetzki, es fällt jetzt auf, ist zweimal gegen einen Finalisten rausgegangen in dieser Woche. Das ist sehr unlucky. Tom Bissell haben wir aus meiner Sicht noch zu selten erwähnt in diesem Jahr. War schon manchmal irgendwie in einem Viertelfinale und sowas alles, ne? Aber jetzt im Halbfinale, Tom Bissell, was hat der eigentlich genommen über den Winter? Das ist ja Wahnsinn, was der spielt. Schickt sich da an, dann jetzt auch erstmals die WM zu erreichen. Also das ist ja gar keine Frage mehr. Und Jermaine Vatimena als letzter Name so auf dem Weg zum Titel von Wessel Nyman bezwungen, ist auch noch eine besondere Erwähnung wert, denn der hatte jetzt zuletzt gute Jahre, ist jetzt aber ja gar nicht so stark reingekommen in dieses Jahr, von daher auch für Machine Gun, für die Maschinenpistole der Niederländer ein wichtiger Tag gewesen.
Ich meine, wenn ich mich nicht komplett vertue, haben die Kollegen von Tops, Tops, Tops zu Beginn des Jahres mal so ein paar steile Thesen und Calls rausgegeben. Und da wurde auch in die Richtung einen Call abgegeben, für welcher Spieler wird einen Downfall oder so einen Dämpfer haben. Also wer wird eher underperformen, als wie man das geplant hat. Und ich meine, auch wenn man das damals nicht absehen konnte, Ruffy hatte, glaube ich, damals Jermaine Vatimena in den Raum geworfen und jetzt bis auf dieses Finale auch mit diesem Call ganz gut recht gehabt.
Ja, das meine ich halt, ne? Also Jermaine Vatimena kam aus konstant guten Jahren, ohne jetzt das absolute Freak-Ergebnis. Der hat jetzt irgendwie kein Major gewonnen. Er hatte dieses Major-Finale gegen Richie Atthaus erreicht bei der EDC 2024. Aber viel werthaltiger für ihn, für seine Entwicklung war ja diese Konstanz. Und die hat er in diesem Jahr jetzt nicht. Aber vielleicht hat er sie jetzt durch dieses Turnier zurückerlangt. Ich denke, ein Turnier macht auch noch keinen Sommer. Aber es ist zumindest ein Anfang für den Niederländer.
Sein bislang bestes Ergebnis in diesem Jahr bei den Players Championship Turnieren bis zu diesem Finale war ein Achtelfinale. Jetzt so ein bisschen hier der Outblinker. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Auf seinem Weg bis ins Finale schlägt er Martijn Dracht, Zietse Lab, Joe Hunt, Tommy Lischmann, Chris Doby und Kevin Dudes. Lass uns dann vielleicht Kevin Dudes als Überleitung nehmen, um über die weiteren Gewinner aus diesen beiden Tagen hier in Milton Keynes zu sprechen. Und da müssen wir als allererstes über Kevin Dudes sprechen. Er erreicht zweimal das Halbfinale. Das machst du auch nicht einfach mal so. Das ist wirklich richtig, richtig stark, in was für einer konstant guten Form sich der Niederländer aktuell befindet. Gary Anderson müssen wir noch erwähnen. Halbfinale und Viertelfinale, schmeißt auch noch einen neuen. Der hat dagegen Alexander Merckx. Tom Bissell hast du angesprochen. Erreicht das Halbfinale am Dienstag. Nathan Potter haben wir als Nachrücker von der Challenge Tour im Viertelfinale bei Players Championship Turnier Nummer 12. Und dann würde ich gerne mit dir einmal über den Montag von Willie O'Connor sprechen. Er geht bis ins Viertelfinale, aber also was war das denn für ein Zombie-Modus von Willie O'Connor? Spielt in Runde 1 105 Punkte, in Runde 2 105,9, in Runde 3 106,19, im Achtelfinale nochmal 106,19, das ist kein Tippfehler. Im Viertelfinale geht ihm dann so ein bisschen die Luft aus, geht mit 91 Punkten raus, aber was war das denn für ein Modus? 105, 105, 106, 106, viermal in Folge 105 plus gespielt.
Also mein Gefühl sagt mir, dass wir das nicht zum ersten Mal gesehen haben, dass Willie O'Connor so komplett brutal spielt. Ein Tag und da aber auch nichts nachhaltig raus entsteht. Weißt du, was ich meine? Also das ist irgendwie so ein bisschen Willie O'Connors Style auch. Natürlich ist das jetzt besonders heftig gewesen.
Ich weiß, was du meinst. Wir haben schon die absoluten Outblinker von ihm gesehen, auch 108, 110, aber nicht viermal in Folge 105 plus, weil das ist nochmal ein anderes Level.
Aber es zeigt halt, dass er es grundsätzlich im Tank hat und es ist dann auch leider Gottes bezeichnend, dass Willie O'Connor dann am Ende nicht der Sieger des Tages ist. Ne? Also er hat häufig mal solche Spiele drin, jetzt viermal in Folge, was noch eine andere Qualität natürlich hat, eine andere Dimension erreicht, aber dann geht er halt auch mit 91 raus gegen Kevin Dudes, der jetzt auch nur 93 gespielt hat und verliert er krachend mit 1-6. Also am Ende ist es dann, und das ist für ihn halt schade, dann doch nur eine Fußnote. Ne? Generell ist Willie O'Connor so eine andauernde Fußnote der PDC irgendwie. Der ist häufig dabei, spielt jede WM mit und kommt nie in die Besorgnis, die Tourkarte zu verlieren, aber kommt auch nie in die Top 32. Also es ist irgendwie ein ganz komischer Spieler, ein spezieller Spieler, wo es mich nicht wundern würde, wenn das auf Jahre hinaus noch so bleibt. Die Frage ist, hat er irgendwann so dieses eine Moment, wo er den Sprung schafft, was ihm dann die Sicherheit gibt und vielleicht auch die Qualifikation für andere Turniere verschafft? Ich rede da, er müsste im Prinzip etwas schaffen wie das Finale bei der EDC erreichen oder so UK Open Endspiel erreichen oder bei der WM ins Viertelfinale kommen. Dass er auf einmal so auf dem Zettel ist, auch für andere Turniere. Ne? Weil das Problem ist doch bei Willie O'Connor, dass wir alle wissen, dass er Besonderes im Tank hat, er aber nie über ein oder zwei Wochen hinaus mal eine Konstanz an den Tag legt, die ihn dann auch die Qualifikation für Matchplay, Grand Prix und sowas alles verschafft.
Als Verlierer von diesen beiden Tagen in Milton Keynes würde ich mal drei Namen in den Raum werfen. Zum einen Raymond van Barneveld, nach zuletzt wieder besseren Leistungen war das jetzt hier eher ein Satz mit X, gewinnt an beiden Tagen zusammen nur zwei Legs insgesamt. Joe Cullen spielt zweimal Mitte 80, geht jeweils in der ersten Runde raus und Ryan Joyce, kann man auch noch zwei Fragezeichen dran setzen, geht raus mit Averages von 84 und 77.
Also Ryan Joyce, kann man da vielleicht von einem Downfall sprechen? Also ist auch nicht das erste Mal, dass er wirklich enttäuscht. Ne? Er hatte auch schon mal jetzt ein paar bessere Turniere. Ich glaube, es war ja ein Viertelfinale oder so auf der ET dabei, wo er jetzt aber auch nicht famos aufgezockt hat. Gerade wenn man bedenkt, dass Ryan Joyce über weite Strecken einer der besten Doppelhitter der letzten Jahre war, spricht doch so eine Bilanz schon echt Bände. Und das ist bislang wirklich ein schlechtes Jahr von ihm.
Schauen wir mal, wohin es mit Ryan Joyce gehen wird. Jetzt aber erst einmal der Blick auf die deutschen Leistungen hier in Milton Keynes bei Players Championship Turnier Nummer 11 und 12. Die deutsche Gesamtbilanz sieht nach dem letzten Block jetzt wieder etwas besser aus. 19 Siege zu 28 Niederlagen, also eine 0,67er Bilanz. Das ist, wie gesagt, nach den 0,5 von vor zwei Wochen schon wieder etwas besser, etwas normaler. Und diese Bilanz wurde insbesondere von einem Mann wirklich geprägt, wirklich sehr, sehr positiv geprägt. Wir müssen als erstes wieder mal sprechen über Max Hopp. Achtelfinale und Viertelfinale, das ist à la Bonheur.
Ja, und vor allen Dingen verhilft es ihm zu einem, echt nochmal zu einem Sprung, zu einem deutlichen Sprung im Tourcard-Race. Da ist er jetzt knapp 17.000 Pfund clear, was die Karte betrifft. Also da steht er jetzt bei knapp über der 100.000er Marke. Und das liegt eben auch daran, dass er hier einmal im Achtelfinale steht und einmal im Viertelfinale. Max Hopp ja bis dato aufgefallen durch die brutale Konstanz in ersten Runden. Dann allerdings war häufig auch Endstation in Runde 2. Aber hier macht er es überragend, fährt insgesamt 7 Siege ein an den beiden Tagen, gewinnt am Montag gegen Stefan Belmont, Dave Chisnell und gegen Luke Humphrey. Tut ihm sicherlich auch nochmal gut, dass er für sein konstant gutes Spiel auch belohnt wird mit einem Sieg gegen einen Topspieler.
Man könnte jetzt ja sogar noch weiter hier auf das Tourcard-Race schauen. Du hast es angesprochen, hat ungefähr 17.000 Pfund nach unten zum Cut-off an Puffer. Wenn man es jetzt ganz positiv formulieren möchte, hat aber auch nur noch 18.000 Pfund in die andere Richtung, um die deutsche Nummer 4 zu werden.
Ja, stimmt. Gabriel Clemens, Lukas Wenig, die sind da fast schon in Schlagdistanz. Also sollte er zum Beispiel dann auch jetzt bei den nächsten oder bei den letzten European Tour Qualifiern noch ganz gut abschneiden, da vielleicht ein bisschen was dabei sein, sollte er weiterhin die Konstanz halten, dann würde es mich nicht wundern, wenn er dann im Tourcard Race schon zu WM-Start zu Lukas Wenig und Gabriel Clemens aufgeschlossen hat. Das stimmt, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber ja, bei Max Hopp, also wenn das ansatzweise so weitergeht, reden wir gar nicht darüber, ob er die Tourcard hält oder nicht.
Und er hat es ja an diesen beiden Tagen auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das kam nicht von ungefähr, auch gerade wenn man sich anschaut, wen er schlägt und wie er die Spieler schlägt. Er hat am Montag bei seinem Achtelfinal-Run Siege über Stefan Belmont, Dave Chisnell und Luke Humphreys mit dabei. Gerade in Luke gegen Luke Humphreys wirklich richtig, richtig stark, holt sich da ein Break im Decider. Und bei seinem Viertelfinal-Run, da muss er erst einmal einen Decider-Sieg über Stephen Rosny einfahren, übersteht mindestens 5 Matchstarts, kommt da aber durch und dann gewinnt er mit 6:2 gegen Nico Springer, 6:3 gegen Brandon Dolan und 6:5 gegen Daryl Pilgrim, bevor er dann gegen Tom Bissell rausgeht.
Und als letzte positive Info zu Max Hopp, aktuell nur noch 7.000 Pfund hinter einem World Grand Prix Startplatz über die Pro Tour. Also auch da gibt es vielleicht eine Außenseiterchance. Dann allerdings braucht er natürlich noch ein paar mehr solcher Runs. Gut, sprechen wir dann jetzt über den zweitbesten Deutschen der Woche. Das hatte man vielleicht so nicht auf dem Zettel, denn es ist Leon Weber, der die gute Form, die starke oder vielleicht sogar herausragende Form vom Development-Tour-Wochenende, über das wir im Laufe der Folge noch sprechen werden, mitgenommen hat nach Milton Keynes.
Leon hat wirklich 5 sehr, sehr gute Tage hier erwischt. Am Montag steht er, wie Max Hopp auch, im Achtelfinale, holt sich Siege über Ryan Searle, Jeffrey de Graaf und Adam Leake. Das war schon wirklich sehr, sehr ordentlich, was er da fabriziert hat. Gegen Adam Leake irgendwie auch eine komische Partie. Dürfte eigentlich niemals in den Decider kommen. Weber spielt 92, liegt nur 79 Punkte im Schnitt. Trotzdem, wie gesagt, geht's über die volle Distanz. Dann geht er raus gegen Wessel Nyman. Und am Montag gibt's, am Dienstag gibt's dann eine Erstrundenniederlage gegen Samuel Price. Wenn man irgendwo die Kritik ansetzen wollen würde, dann könnte man es bei dieser Partie gegen Samuel Price in der ersten Runde machen. Aber an sich waren das so gute 5 Tage von Leon, wo man wirklich einfach 3 Haken hintermachen kann und die ihm, glaube ich, auch eine Menge Confidence für die nächsten Wochen geben werden.
Ich würde sagen, eher gemischt, vielleicht sogar ein bisschen negativ dürfte ein Nico Springer auf die 2 Tage blicken. 2-mal die erste Runde überstanden, aber dann auch nicht weitergekommen und zwar auch jeweils klar ausgeschieden, gewinnt gegen Rusty Jake Rodriguez am Montag, verliert gegen Jeffrey Sparidans mit 2-6 und gewinnt dann im deutsch-deutschen Duell gegen Marvin Kraft am Dienstag und verliert mit 2-6 gegen Max Hopp. Was auffällig ist, ist, dass er jetzt gegen Marvin Kraft mit einer 95,83 den höchsten Average fabriziert hat bei Players Championships in diesem Jahr und er aber auch selber sagt und durchaus zu Recht ja auch, dass die Players Championships ergebnistechnisch besser laufen, aber es läuft halt insgesamt noch nicht wieder ansatzweise mit dieser Selbstverständnis, wie das letztes Jahr der Fall war bei Nico Springer, wo er die Ergebnisse dann allerdings nicht hatte. Also er hat mehr Ergebnisse, fährt also so ein bisschen Pflichtpreisgeld ein, auch hier in den ersten Runden, aber besser gespielt hat er oft halt eigentlich im letzten Jahr.
Also ich fand die Statistik, als ich die rausgesucht habe, eigentlich ganz schön krass, wo wir jetzt so ein bisschen schneller drüber gegangen sind. 95,83 Punkte nach 12 Turnieren, der höchste Average von Nico Springer bei einem Players Championship Turnier in einem Spiel. Also das fand ich schon irgendwie ganz schön bezeichnend, weil Nico ist ja jemand, der so ein Potenzial hat, der auf der European Tour auch jetzt wieder noch etwas mehr zeigt, aber trotzdem, wenn nach 12 Turnieren nach hier bald 4 vollen Monaten, wirklich, ich sag mal, mit einer 95, dass der höchste Average war, das finde ich schon krass, weil das irgendwie so ein bisschen zeigt, dass insbesondere eines fehlt und das sind so diese Ausreißer nach oben, die dann vielleicht auch nochmal Confidence bringen, wo du dich dann einfach dann hochziehst, wo du einfach mal dieses Selbstverständnis in einer Partie hast, alles laufen lassen zu können.
Lukas Wenig, auch er hat wie Nico Springer die erste Runde an beiden Tagen überstanden, gewinnt gegen Martin Lukman mit 6:0 und gewinnt gegen Dave Chisnell mit 6:5, jeweils dann aber auch ja relativ klar ausgeschieden gegen Alexander Merks und gegen Ryan Meikle am Dienstag. Und an der Stelle würde ich sagen, sprechen wir dann jetzt über die Spieler, die allesamt ein Spiel gewonnen haben, Gabriel Clemens, Dominik Krüllig und, das freut mich ganz besonders und wird dich natürlich auch freuen, das ist eh klar, Max Sawinski, die Gurke, gewinnt am Dienstag gegen Peter Wright. Und ja, am Ende gab es jetzt nicht noch einen zweiten Sieg und es gab auch einen Erstrundenaus am Montag, aber in allen Partien war Max Sawinski mehr als konkurrenzfähig.
Ja, Max hat mir auch an diesen beiden Tagen wieder wesentlich besser gefallen. Er verliert gegen Madas Rasma mit 2-6 am Montag, spielt da aber 91 Punkte, gewinnt dann am Dienstag gegen Peter Wright, das lief auch im Stream, spielt da 92 Punkte und geht dann mit 4-6 gegen Ryan Searle raus, spielt da 90 Punkte, hatte sogar 4-3 geführt und muss die Partie dann am Ende leider noch abgeben, aber trotzdem finde ich 91, 92 und 90, das geht dann schon wieder wesentlich mehr in die richtige Richtung und wird Max auch Selbstvertrauen geben. Dominik Krüllig, der hat eine Auftaktniederlage gegen Tyler Thorpe am Montag, geht mit 1-6 gegen Luke Woodhouse raus am Dienstag. Gabriel Clemens, der hat einen Sieg über Ryan Joyce mit dabei. Das war die Partie, wo Ryan Joyce 77 Punkte im Schnitt spielte. Wir haben es vorhin schon einmal kurz angesprochen. Wird Gabriel Clemens egal sein, ist trotzdem ein wichtiger Sieg. Geht dann mit 5-6 gegen Kellen Ritz raus. Hat am Dienstag gegen Kevin Dutz leider keine Aktien. Und dann Spieler noch mit je einem Sieg. Arno Merck und Ricardo Pietrzko. Arno Merck holt sich einen Sieg über Tommy Lischmann. Geht dann mit 5-6 gegen Adam Leake raus, unterliegt auch Nathan Potter am Dienstag mit 5-6 und Ricardo, der hat einen Sieg über Titus Karnik mit dabei.
Ja, und der Rest der Deutschen, der hat vergeblich warten müssen auf einen Sieg und zu der 0-2 Bilanz, da müssen wir auch Martin Schindler zählen. Zweimal Erstrunden aus gegen Christian Kist und Andy Bolton. Das ist jetzt auch nicht so, ja, wo man sagt, gut, ist so ganz einfach zu verschmerzen, weil es tut insofern bei Martin Schindler natürlich weh, dass er wirklich echt total auf Konstanz wartet, auf irgendwie so einen positiven Dreh seiner Saison. Also bislang muss man sagen, es ist wirklich ein schlechtes Jahr mit einzelnen wenigen Ausreißern nach oben, gerade jetzt eben zuletzt auf der European Tour Bühne. Aber ich habe mir schon mehr erhofft von diesem Block aus deutscher Perspektive, weil er jetzt eigentlich zuletzt das positive Ergebnis hatte. Aber es scheint noch nicht nachhaltig gewesen zu sein.
Wir schauen gleich nochmal gesondert auf die Races, aber zu Martin werfe ich es jetzt schon mal in den Raum. Players Championship Finals Race nach ungefähr einem Drittel der Players Championship Saison. Platz 102.
Brutal. Sagt alles aus. Mittlerweile reden wir halt nicht über irgendwie 4 oder 6 Turniere, sondern schon auch über 12. Also wir haben mehr als ein Drittel der Players Championship Saison absolviert und demzufolge, wenn es noch ein bisschen länger andauert, kommt sogar dann noch irgendwann der Faktor Druck ins Spiel. Ich glaube, am Ende wird es für Martin Schindler sollte er jetzt nicht irgendwann dann abschenken oder so, was ich nicht glaube. Er ist ja auch ein Vielspieler, was die PCs anbetrifft. Wird es dann reichen für die Top 64? Weil er dann sicherlich irgendwann auch noch ein Viertelfinale, ein Halbfinale dabei hat. Vielleicht gewinnt er auch noch ein Pro Tour, aber ja, also je länger diese Misere dauert, desto schwieriger kann es dann halt auch werden.
Vier weitere deutsche Spiele hatten wir noch im Bunde, für die es auch allesamt keinen Sieg gab. Jurik Hofkins, Marvin Kraft, Matthias Ehlers und Kai Gotthardt. Jurik Hofkins verliert einmal gegen Sebastian Biawetzki in einer guten Partie mit 95 gegen 97. Verliert dann am Folgetag gegen Gary Anderson, wo Gary Anderson 107 spielt, machst du wenig. Marvin Kraft führte mit 5-2 gegen den späteren Finalisten am Montag. Michael Smith geht dann eben raus in dieser Partie, haben wir schon angesprochen. Und ja, ansonsten generell Matthias Ehlers, Kai Gotthardt, da war dann das Niveau nicht so ganz da in diesen Partien. Das haben wir auch schon besser gesehen. Dementsprechend auch leider nur Auftaktniederlagen an diesen zwei Tagen.
Ja, gerade bei Gotthardt haben wir es auch schon häufiger besser gesehen, gerade in diesem Jahr. Bei Ehlers muss man schon fragen, ob er da nachhaltig in so eine konkurrenzfähige Position kommt. Das muss das Ziel sein, da können wir realistisch ja gar nicht über irgendwelche Races nachdenken. Da geht es erstmal darum, den nächsten Schritt zu machen und sich auch an der Spielstärke seiner Gegner hochzuziehen, um dann ja dann doch den ein oder anderen Sieg mehr einfahren zu können. Ich glaube, bis dato wartet er weiterhin auf Sieg Nummer 2 bei den Players Championship Turnieren in seinem Debütjahr auf der Tour.
Dann vielleicht noch einmal kurz der Blick auf die weiteren deutschsprachigen Spieler. Stefan Belmont, einmal in der ersten Runde raus, einmal bis ins Boardfinale gekommen. Es war alles average-technisch so zwischen 80 und 86, also er tut sich weiterhin schwer, hat aber mit dem Boardfinale, wenn man auf die Averages schaut, wirklich verhältnismäßig viel daraus gemacht. Mensur mit den gleichen Ergebnissen, einmal Boardfinale, einmal erste Runde raus, da aber niveautechnisch alles zwischen 92 und 100, also Mensur wirklich nach wie vor mit einem sehr, sehr soliden Niveau hier bei den Players Championship Turnieren. Und Rusty Jake Rodriguez, da gibt's auch was Positives zu vermelden, konnte sich den ersten Sieg der Saison am Dienstag gegen Ian White ergattern, also da zumindest ein kleiner Lichttupferl.
Und ich würde sagen, bevor wir jetzt diese Proto-Woche komplett zu den Akten legen, lass uns doch nochmal ein bisschen detaillierter auf die Order of Merit und auf die Races schauen. Order of Merit, Wessel Nyman jetzt in den Top 16 drin, Peter Wright wieder zurück in den Top 32. Ich denke, das wird in den nächsten Wochen so bleiben, immer mal wieder kurz raus, dann wieder drin. Ne? Ist dann letztendlich auch nicht so relevant. Nicht so relevant ist auch, dass Bo Greaves jetzt die 78 der Welt ist, vorher war sie die 93. Ich meine, insofern nicht so relevant, als dass das ja nicht ansatzweise das Ende der Fahnenstange ist, weil Bo Greaves ja auch jetzt einfach noch anderthalb Jahre nur Geld sammelt und demzufolge ja wird Bo Greaves natürlich...
Wo sehen wir Bo Greaves in anderthalb Jahren?
Ich wollte dich auch gerade fragen, wir reden ja dann realistischerweise nicht über Tourkarte ja oder nein, sondern vielleicht eher über Top 32 ja oder nein. Wenn überhaupt, vielleicht ist das auch schon keine Frage mehr. Ne? Bei ihrer spielerischen Qualität sollte sie es in die Top 32 schaffen. Ich würde jetzt sogar mal die nicht allzu kühne These aufstellen, dass Bo Greaves vielleicht sogar schon nach der nächsten WM unter den Top 64 steht, sprich nach einem Jahr. Würde mich nicht wundern.
Würde mich auch nicht wundern. Für das Ende der Tourkartenzeit, also ich sag mal von diesen ersten zwei Jahren, wäre ich schon dabei, dass ich sage, innerhalb der Top 32, aber jetzt auch nicht irgendwie in den Top 16. Weil dafür fehlt für mich dann schon noch ein Schritt, gerade auch wenn es wichtiger wird und noch um mehr Preisgeld geht und auf der Bühne und so weiter. Also irgendwo zwischen 17 und 32.
Wäre aber auch aus meiner Sicht kein Wunder, wenn sie so zwischen 32 und 40 steht, weil wir alle wissen natürlich, dass die Abstände dann auch extrem groß werden durch natürlich die großen Vorteile, die es gibt. Also ein Schlüssel wird dann schon sein, dass sie auf der Proto jetzt möglichst schnell irgendwie zurande kommt und idealerweise dann bei den ganzen ETs schon dabei ist, ohne sich qualifizieren zu müssen, weil das ist ja schon noch eine Achillesferse. Da lief es ja noch nicht so gut und das ist ja dann schon auch ein Schlüssel, um die großen Schritte zu gehen, was die Order of Merit anbetrifft. Ansonsten die Races im Matchplay. Wessel Naiman rückt da weiter vor, aktuell an 15 gesetzt. Wattimena auch gesetzt, stand jetzt in Blackpool an 16. Ross Smith dadurch nicht mehr, muss es über die Proto dann reinschaffen. Da ist er natürlich safe. Der letzte Proto-Platz, den belegt aktuell Damon Hatter. Dahinter Sebastian Biurecki, 2000 Pfund entfernt. Kim Heibrechts hat jetzt ein bisschen an Boden verloren. Dave Chisnell, Michael Smith, die brauchen schon auch noch ein oder zwei kleinere Runs, um es so zu formulieren. Also der Bully Boy hat sich jetzt angemeldet, ist aber immer noch genau 10.000 Pfund entfernt von einem Startplatz in Blackpool.
Ja, aber er ist zumindest schon mal wieder so in erweiterter Schlagdistanz, so könnte man es vielleicht formulieren. Aber trotzdem ist es da noch ein weiter Weg. Für den Grand Prix haben wir Wessel Naiman jetzt auch in den gesetzten Positionen, wäre aktuell als Nummer 16 mit dabei. Nico Springer ist aktuell noch drinne im Race über die Pro Tour, also wäre beim Grand Prix Stand jetzt mit dabei. Der letzte Platz, der gehört aktuell Cameron Menzies und dahinter haben wir relativ dicht gefolgt Kim Heibrechts, Ryan Joyce, Martin Schindler, auch da noch in Schlagdistanz, das sind keine 2000 Pfund. Und wer dann von hinten drückt, Bo Greaves, weil da sprechen wir dann jetzt auch nur noch über 2.500 Pfund, wenn es darum geht, über die Proto zum Grand Prix zu kommen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, jetzt Heibrechts in Klammern gesetzt, aber gerade im Vergleich zu Joyce, zu Schindler und auch zu Menzies hat Greaves aber mit Abstand die beste Form.
Ja, da würde ich sogar Heibrechts und Schindler noch deutlich anders bewerten als Menzies und Joyce. Bei Heibrechts spricht die Form für den Belgier, bei Martin Schindler spricht natürlich einfach das normale Grundniveau dafür, dass da eigentlich ein bisschen was noch vom Laster fallen sollte. Menzies, Joyce bringen halt vor allen Dingen Joyce sehr viele Fragezeichen mit sich. Bo Greaves hat da eine realistische Chance, zumal das Race ja jetzt auch immer noch in den Kinderschuhen steckt. Dann Blick auf die Players Championship Finals. Da Wessel Naiman mittlerweile natürlich wenig überraschend die glasklare Nummer 1 mit über 20.000 Pfund Vorsprung auf Chris Dobie. Aus deutscher Sicht aktuell nur 4 qualifiziert, das darf nicht so bleiben. Also sollte das so bleiben, reden wir auch über ein gesamtschlechtes Jahr auf der Pro Tour, das sage ich dann jetzt schon mal. Dann wäre es auch unerheblich, ob es vielleicht irgendwie den einen oder anderen noch tiefen Run gibt von einem der dann qualifizierten Spieler. Aber gesamtdeutsch wäre das eine Enttäuschung. Aktuell Hopp, Clemens, Springer wenig qualifiziert. Schindler ist da angesprochen, steht auf 102, aber auch Ricardo Pietrezko aktuell klar draußen auf der 80. Arno Merck auf 76 mit aufsteigender Tendenz und vor allen Dingen Leon Weber auf 74 machen da noch mehr Hoffnungen.
Im WM-Race sieht's aktuell wie folgt aus. Martin Schindler, Ricardo Pietrezko, Nico Springer, Max Hopp, Lukas Wenig und Gabriel Clemens wären Stand jetzt sicher mit dabei. Dann haben wir knapp hinter dem Cut-off für die WM Leon Weber und Arno Merck. Aber gerade bei Leon, und da packe ich jetzt auch Domi Grüllich noch mit dazu, haben ja auch noch sehr, sehr gute Chancen über die Development Tour, sich für die WM zu qualifizieren. Dazu dann gleich mehr, wenn wir über die Development Tour sprechen. Und dann vielleicht noch letzter Fakt, um diesen Block jetzt hier zu konkludieren. Die aktuell bestplatzierten Spieler in der Order of Merit, die nicht bei der WM dabei wären, sind Raymond van Barneveld und Scott Williams.
Ja, Scott Williams geht irgendwie so unterm Radar, ne? Also als ehemaliger WM-Halbfinalist hat er jetzt danach nicht mehr so die allzu große Story geschrieben, ist trotzdem irgendwie ein besonderer Spieler, der aber echt Sorgen macht und das schon auch über Monate und demzufolge aktuell auch nicht dabei wäre bei der Weltmeisterschaft. An der Stelle würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter die Woche auf der Pro Tour. Wir kommen jetzt gleich noch auf die Development Tour und natürlich auf die restlichen Turniere aus aller Welt zu sprechen. Aber an der Stelle dürfen wir natürlich auch die Premier League nicht vergessen. Immer wenn ich so über die Premier League nachdenke oder mich dann so ein bisschen vorbereite, ja, und dann mal schaue, wer spielt denn jetzt am morgigen Tag, auch im Vorgriff auf diese Folge, dann komme ich halt immer wieder zu einem anderen Schluss. Also ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, ob Michael van Gerwen das wirklich so durchziehen wird. Ich würde jetzt aber eher den Langweiler geben und sagen, am Ende bleibt alles so, wie es ist, weil es sind ja auch schon 4 Punkte Abstand. Und Luke Humphreys, so sehr ich ihm immer wieder einen Tagessieg zutraue, so sehr enttäuscht er mich auch immer wieder von Woche zu Woche. Und so sehr hat er dann auch letztendlich enttäuscht in der letzten Spielwoche. Und über die haben Micha Wattenberg, mein Podcastpartner, und Anton Braun gesprochen. Und ich würde sagen, Ton ab.
Anton Braun, ich begrüße dich erstmal ganz herzlich. Hallo Anton.
Hallihallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich und ja.
Genau, gehen wir mal rein in diese Folge. Es ist schön, dass du mit am Start bist und wir starten auch gleich mit der Premier League, bevor wir dann im Zuge dieser Folge auch nochmal in einen Interviewteil mit dir wechseln werden. Nochmal ein bisschen was über dich, über deinen Werdegang, deine Karriere, deine zahlreichen Darts-Projekte, an denen du aktuell beteiligt bist, sprechen werden. Das aber, wie gesagt, im Laufe dieser Folge. Jetzt sprechen wir erst einmal über die Premier League in Liverpool. Es war das Heimspiel von Stephen Bunting am Ende, aber nicht der gewünschte Erfolg von ihm. Der Abend lief so ganz und gar nicht nach Plan. Über ihn werden wir gleich noch sprechen. Lass uns anfangen mit dem Sieger von Nacht 12. Es ist Luke Littler, gewinnt mit 6:2 gegen Luke Humphries, mit 6:5 gegen Michael van Gerwen und mit 6:1 im Finale dann gegen Johnny Clayton. Und dazu muss man sagen, er ist der Gewinner dieses Abends, macht's wirklich souverän gegen Humphries, hat dann diesen Decider-Sieg gegen Michael van Gerwen, aber am Ende sind's auch wieder nochmal für ihn wichtige 5 Punkte, denn er hat noch ein klares Ziel und das heißt, am Ende auch die Tabelle nach der Ligaphase zu gewinnen.
Das stimmt. Gibt es eigentlich nochmal extra Preisgeld, wenn die das, auf welchen Plätzen die enden? So ist richtig, oder? Die bekommen nochmal Geld.
Okay. Ja, gibt extra Preisgeld in der Staffelung, auf welchem Premier League Platz man am Ende die Tabellenphase abschließt. Deswegen ja, Luke Littler da mit der mit dem Ziel eben die Nummer 1 zu werden. Und ich finde, an diesem Abend war vor allem ein Spiel sehr wegweisend für ihn und das ist die einzige enge Partie, die er bestreiten muss. Die Partie gegen Michael van Gerwen siegt da am Ende im Decider, gewinnt mit 102 Punkten gegen 107,5 Punkte von Michael van Gerwen. Michael van Gerwen hier mit dem höchsten Losing Average in dieser Premier League Saison. Littler mit 85% auf die Doppel. Das war dann eben wieder so eine weltmeisterliche Leistung, wie man sie von ihm kennt. Jetzt dein Take dazu. Glaubst du, Littler wird am Ende auf Platz 1 in der Tabelle stehen, wenn die Ligaphase endet in 4 Spieltagen? Oder bleibt es Johnny Clayton? Oder sagst du was ganz Wildes, es wird noch jemand anderes?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass Littler das macht. Das ist natürlich ein einfacher Call, den Weg zu gehen mit Littler. Clayton überrascht für mich die Saison. Ich hätte ihn persönlich da nicht gesehen in den Top 4. Spielt eine extrem gute Saison. Ich denke, Littler ist am Ende oben und der ist ja für so Nächte geboren, wie die Finals Night, dann da gleich auch mein Take, dass er das Ding auch gewinnt. Was ich sagen muss, er wurde recht gut begrüßt in Liverpool. Ich hatte gedacht, das kommt schlechter an, gerade weil er auch ManU-Fan ist, dass es da ein bisschen mehr Reibereien gibt, gerade mit den Vorgeschichten der letzten Wochen. Aber das ist ja auch wieder was Positives und Schönes, das mal zu sehen, dass es doch noch einigermaßen gut geht.
Ja, haben der ein oder andere Fan das Ganze vielleicht schon vergessen und verdrängt und meistens, ich sag mal, bei all dem, wie doof er sich verhalten hat und auch all dem, was es dann an Nicht-Entschuldigung gab, ist natürlich häufig der Weg, wieder die Fans auf seine Seite zu ziehen, indem man gewinnt und indem man gut spielt und den Fans auch etwas bietet und das hat er hier gemacht. Ich muss an der Stelle ganz kurz einmal meine Aussage von eben präzisieren, also es gibt nicht nochmal spezielles Preisgeld für die Plätze 1 bis 4, die man dann am Ende abschließt, sondern nur das Geld dann quasi für die Platzierung, die man in den Playoffs erreicht. Also es gibt gestaffeltes Preisgeld für die Plätze 5 bis 8, aber erst einmal keine Unterscheidung unter den Plätzen 1 bis 4, sondern nur dann quasi, wer geht im Halbfinale raus, wer erreicht das Finale, wer gewinnt die Premier League am Ende des Tages. Also das einmal ganz kurz zur Präzisierung. Neben Luke Littler sicherlich auch noch Sieger des Abends, Johnny Clayton, gewinnt 2 Decider gegen Stephen Bunting und Kieran van Veen. Das ist halt so das, was Johnny Clayton einfach macht, hamstert sich somit wieder mal 3 Punkte in der Tabelle und ist nach wie vor Tabellenführer. Du hast es eben schon gesagt, das hat dich überrascht, das hast du vor der Saison nicht so gesehen.
Das ist richtig. Er überlebt ja auch, glaube ich, in beiden Decidern Matchstarts. Kommt gut durch. Ich glaube, er hat diese Saison das Quäntchen Glück auf seiner Seite, aber wohl verdient, wenn du da am Ende da oben stehst bei den Top 8 Spielern. Ja, das kommt nicht von irgendwo her. Der spielt schon gut.
Und für mich noch ein klarer Gewinner an diesem Abend, Michael van Gerwen, hat den klaren Sieg gegen Josh Rock, hat dann eine tolle Performance gegen Luke Littler, ich habe es eben schon angesprochen, über 107 Punkte im Schnitt gespielt. Für ihn fehlte dann nur noch mal so dieser letzte Schritt, den er eigentlich hätte machen können, um dann eben auch noch mal Littler zu besiegen im Halbfinale, um dann ein weiteres Finale in dieser Saison in der Premier League zu haben. Und ich sag mal so, wenn er das dann noch gezogen hätte, wären für ihn das natürlich noch mal ganz wichtige 3 Ecken Extrapunkte gewesen, die er jetzt hier eben nicht einfahren kann. Aber trotzdem Michael van Gerwen für mich definitiv mit einer der Sieger dieses Abends. Und von den Gewinnern kommen wir dann zu den Verlierern. Und ich finde diese, ich meine, wir haben ja hier die Aufteilung in den Kategorien Gewinner, Verlierer und dazwischen. Ich finde gerade diese beiden Kategorien Verlierer und dazwischen sind in dieser Woche sehr schwer zu trennen. Die verschwimmen so ein bisschen. Warum man den einen Spieler jetzt vielleicht als Verlierer sieht, den anderen als dazwischen. Für mich einer der Verlierer, Stephen Bunting, verpasst einen Matchstart vor dem heimischen Publikum gegen Johnny Clayton und nach dem 1-6 gegen Josh Rock letzte Woche ist das jetzt die nächste Nullerrunde und wir wissen es anhand der Tabellensituation, wenn da jetzt noch was hätte gehen sollen oder ich meine natürlich ist es rechnerisch noch möglich, das ist klar, aber wenn etwas hätte gehen sollen, dann wäre natürlich so ein Sieg hier oder ein paar Punkte vor dem heimischen Publikum schon Gold wert gewesen.
Ja, das auf jeden Fall. Zu den Verlierern würde ich vielleicht auch noch Humphries mit reinzählen, der für mich nicht so eine perfekte Partie gemacht hat. Er spielt 99 Punkte, ist schon echt, also das ist Niveau da, das ist schon Wahnsinn, aber kam für mich auch von der Körpersprache in dem Duell einfach nicht perfekt rüber. Und wenn man auf die Tabelle guckt, überraschend unten drinne. Der ist Vorletzter mit 11 Punkten, hat mich überrascht.
Ja, Humphries macht mal wieder so ein bisschen irgendwie Humphries-Dinge, ne? Also wenn man jetzt nur auf die Basic-Statistiken schaut, dann siehst du eigentlich noch einen relativ guten Schnitt, siehst dann aber auch nur 18% auf die Doppel, 2 von 11 Darts nur getroffen, verliert mit 2-6 gegen Luke Littler, du hast es gesagt, hat nicht unbedingt die beste Körpersprache, steht aber vielleicht doch so ein bisschen überraschend so tief in der Tabelle. Zur Wahrheit gehört aber auch, für ihn gab es bei den letzten 5 Premier League-Spieltagen nur einen einzigen Sieg. Es ist noch alles möglich, aber das Ganze muss natürlich jetzt schon aufhören, wenn es noch in die Playoff-Plätze gehen soll.
Das wird ein sehr, sehr spannendes Rennen. Ich denke mal, Gervin Price wird sich da noch mit am ehesten sicher in die Playoffs spielen, weil er einfach ein gutes Timing ist, über die Pro Tour sich nochmal die Spielpraxis holt. Das ist ja auch ein Vielspieler, sagt man immer so schön. Und dahinter, das wird ehrlich spannend. Also da mag ich keine Aussage treffen, wer sich da positioniert. Klar, Van Gerwen mit 18 Punkten auf der 4 gerade. Ja, hat die beste Ausgangssituation, aber da weiß man ja auch immer nicht. In letzter Zeit ja auch sehr viel Karussellleistung, sage ich mal hoch, mal runter und ja.
Alle drei weiteren Spieler habe ich in dieser Woche in der Dazwischen-Kategorie stehen, aber wie gesagt, die Grenze zwischen der Verlierer- und der Dazwischen-Kategorie ist sehr, sehr eng. Josh Rock verliert mit 3-6 gegen Michael van Gerwen. Warum hier in der Dazwischen-Kategorie und nicht in der Verlierer-Kategorie? Ich fand es zum einen jetzt nicht so verkehrt und zum anderen muss man so ein bisschen halt von daher betrachten, was er für einen schlechten Start hatte und dass er jetzt zuvor die letzten 4 Nächte immer das Viertelfinale gewonnen hatte. Also da jetzt der Trend zumindest in der richtigen Richtung. Rian van Veen, der gewinnt mit 6-4 gegen Gervin Price, verpasst dann einen Matchstart gegen Johnny Clayton bei 167 Punkten auf Bull, hat aber auch über den Abend wirklich immer wieder tolle Setup-Shots mit dabei, muss man sagen. Und Gervin Price, der verliert mit 4-6 gegen Rian van Veen, kann den Schwung von der European Tour oder von dem European Tour Sieg nicht mitnehmen. Und ja, Gervin Price steht jetzt in der Tabelle noch gut da, ist gut positioniert, aber ist jetzt auch mittlerweile schon 3 Premier League Nächte in Folge ohne Sieg.
Ich denke aber, Price macht's. Ich würde nochmal zum Spiel zurückgehen von Rock gegen Van Gerwen. Hast du die 180 gesehen? War ja mit einer der kuriosesten 180er, die eigentlich so... Für mich immer noch unerklärlich, wie kann das Ding da reingehen? Wie, also Wahnsinn.
Ja, so ein bisschen wie bei Danny Noppert damals diese 170, ja. Nur jetzt eben hier mit einer 180.
Ich habe erst gedacht, es wäre wieder KI, da habe ich 3-mal hingeguckt, aber ja. Es sah schon sehr kurios und lustig aus.
Ja, war wirklich schon ein wilder Dart, wie er da noch zurückbounste in die Triple 20. Also wer es nicht gesehen hat, gerne nochmal bei der PDC auf Social Media vorbeischauen. Und nach diesem 12. Spieltag hat sich folgende Tabellensituation ergeben. Johnny Clayton führt die ganze Tabelle nach wie vor an mit 32 Zählern. Dahinter Littler mit 29 Zählern auf der 2. Dann gibt es einen größeren Gap. Gervin Price 19 Punkte, Michael van Gerwen 18 Punkte. Dann auf Platz 5 Rian van Veen 14 Punkte, Humphries 13, Stephen Bunting 11 Punkte und am Ende auf Position 8 Josh Rock mit 8 Punkten. Was glaubst du, verändert sich noch in dieser Tabelle bis zu den Playoff-Plätzen? Es sind ja noch 4 Spieltage.
Clayton und Littler sind ja safe oben. Ich denke tatsächlich noch, wie gesagt, dass Littler auf die 1 geht. Clayton wird sich dann die 2 festigen. Damit treffen die beiden in den Playoffs ja auch nicht direkt aufeinander. Auf der 3 sehe ich dann Gervin Price und wie gesagt auf der 4, oh, ich mag mich nicht festlegen. Man könnte natürlich einen Hot-Take mit Bunting gehen, was natürlich ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber ein spannender Call wäre, sage ich mal. Michael van Gerven, klar, kann man nie abschreiben. Wobei ich da am Ende sagen würde, vielleicht ist es Rian van Veen, der dann noch einen guten Endspurt hinlegt und dann sehen wir im ersten Playoff-Spiel die Neuauflage vom WM-Finale.
Vielleicht greift ja auch bei Rian van Veen noch der sogenannte Neudarts-Effekt. Ne? Rian van Veen ja auch mit einem neuen Red Dragon-Modell hier unterwegs gewesen. Nächste Woche erwartet uns dann der Spieltag in Aberdeen. Da haben wir die Paarungen Josh Rock gegen Luke Littler, Stephen Bunting gegen Gervin Price, Johnny Clayton gegen Rian van Veen und Luke Humphreys gegen Michael van Gerven. Spannend, dass wir hier mal wieder eine Paarungstabelle haben, wo jeweils ein Playoff-Spieler gegen einen außerhalb antritt. Also wir haben kein direktes Duell in den Playoff-Plätzen, aber für mich definitiv die Partie zwischen Michael van Gerven und Luke Humphreys am spannendsten. Also das kann potenziell wirklich am richtungsweisendsten werden, aber natürlich auch in den anderen Partien kann einiges passieren. Sicherlich auch Clayton van Veen, also gerade für van Veen da nochmal eine Möglichkeit, potenziell diesen Baum auch zu nutzen. Das soll es jetzt erst einmal gewesen sein mit dem Blick zurück auf den 12. Spieltag der Premier League und der kurze Ausblick auf Woche 13 mit unserem Gast Anton Braun.
Das war's also zur Premier League in dieser Woche. Für unsere Patreon exklusiv, für unsere Patreon-Abonnenten gibt's die Folge natürlich in Gänze auch dann mit Anton Braun noch zu hören. Für 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer seid ihr dort dabei. Und das lohnt sich sehr. Ich habe auch reingehört und Anton hat ja vor allen Dingen sehr viel erzählt über seine ganzen anderen Projekte. Stichwort Last Flight League, Next Darts Champion. Also es ist ja schon ein 1000-Sasser. Ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie in Richtung der Tourkarte denken kann, aber bringt halt andere Facetten mit und die machen es sehr, sehr interessant, das Gespräch.
Dann würde ich sagen, setzen wir den Haken auch hinter die Premier League und schauen dann jetzt nochmal auf die Development Tour. Wir haben sie bereits angesprochen. Es waren die Turniere 6-10, die gespielt worden sind. Und am Ende muss man sagen, ist es aus deutscher Sicht wirklich ein sehr erfolgreiches Wochenende gewesen. Liegt insbesondere an Leon Weber und an Dominik Gröhlich, aber auch noch an weiteren Akteuren. Und darüber sprechen wir jetzt. Das Wochenende begann erst einmal mit dem Sieg von James Beaton bei Turnier Nummer 6. Im Finale gegen Nathan Potter. Da hatten wir Dominik Gröhlich im Viertelfinale. Da waren es noch nicht so die deutschen Festspiele. Dann ging es aber los. Zweites Turnier am Freitag gewinnt Leon Weber im Finale gegen Dominik Gröhlich. Außerdem im Viertelfinale Lenny Schlüter mit wieder verbesserter Form. Dann am Samstag gewinnt Sebastian Biawetzki mit 5-2 gegen Jack Drayton. Kimi Seemann da im Achtelfinale. Dann gewinnt Leon Weber ein weiteres Turnier mit 5-2 gegen Ben Townley. Und da muss man auch noch mit dazu sagen, nicht nur Leon mit einem richtig, richtig guten Turnier, wir hatten auch noch zwei weitere Deutsche im Halbfinale, also 3 von 4 Spielern im Halbfinale kamen aus Deutschland, Dominik Gröhlich und Jorik Hofkins, also da die geballte Ladung deutscher Tourkarteninhaber, Florian Preis auch noch im Viertelfinale, also da 4 von 8 im Viertelfinale, richtig ordentlich. Und bei DevTour Event Nummer 10 ist es dann der zweite Titel für Sebastian Biawetzki im Finale gegen Dominik Gröhlich mit 5-4. Finn Behrens da nochmal im Achtelfinale gewesen. Dominik Gröhlich, der sich ja mit diesem letzten Schritt nicht hat belohnen können. Und zu Sebastian Biawetzki vielleicht noch eine random Statistik, die ich bei The Red Bit gefunden habe, hat 3-mal an diesem Wochenende exakt 105,47 Punkte gespielt.
Wir reden über 2 deutsche Siege. Beide hat eingefahren Leon Weber. Dominik Gröhlich darf hier allerdings wirklich nicht zu kurz kommen, denn 2-mal im Finale zu stehen plus ein Halbfinale und ein Viertelfinale zu erreichen. Also wirklich nur ein schlechteres Ergebnis als ein Viertelfinale bei 5 Turnieren Development Tour. Das ist ganz, ganz besonders und steht für mich fast auf einem Level mit 2 Turniersiegen.
Ja.
Oder? Also das ist wirklich krass. Und Dominik Gröhlich zeigt es ja oder transportiert es jetzt auch nicht wirklich auf die Pro-Tour, ne? Also umso überraschender finde ich es auch. Also Julian van der Velde, dass der da gut dasteht. Vor allen Dingen Sebastian Bjoretzky. Das sieht man ja auch fast jede Woche bei den großen Jungs, sage ich mal, ne? Aber das kann man jetzt Dominik Grüllich nicht wirklich attestieren. Umso beeindruckender ist die Leistung von ihm. Leon Weber, der hat insgesamt eine aufsteigende Form und belohnt sich jetzt mit 2 Titeln. Beide sind in Schlagdistanz, was das Tourkarten- und das WM-Race über die Development-Tour anbetrifft.
Die Development-Tour-Rangliste wird angeführt von Sebastian Bjoretzky. Dann dahinter folgt Jack Drayton. Der würde aktuell über die Development-Tour sowohl eine Tourkarte als auch einen WM-Startplatz bekommen. Julian van der Velde auf Position 3, darüber WM-Qualifikation. Und dann James Beaton auf der 4 würde sich aktuell eine Tourkarte und einen WM-Startplatz holen. So, James Beaton auf der 4, 7.700 Pfund. Und dahinter auf den Plätzen 5 und 6 kommen dann Dominik Grüllich mit 7.600 und 7.400 Pfund. Also wir haben 100 und 300 Pfund Abstand. Das ist wirklich marginal. Und das ist dann der Abstand, der Stand jetzt fehlen würde für eine Tourkarte und eine WM-Qualifikation. Und das kann gerade für einen Dominik Grüllich oder für einen Leon Weber richtig, richtig wichtig sein. Sowohl die WM-Quali als auch eine mögliche Tourkarte. Also da ist wirklich nach oben noch richtig was drin. Und ich sag mal, für die beiden mit der Form, selbst Sebastian Bjoretzky ist jetzt auch noch nicht weit weg, ne?
Ja, man muss konstatieren, es ist eine realistische Möglichkeit für beide, sich eine neue Tourkarte zu holen für 2 Jahre über die Development Tour. Es werden insgesamt 2 Plätze vergeben, 3 Plätze für die WM. Also wenn beides gelingt, wäre das natürlich der absolute Best Case. Aber also für die Gesamtkarriere wäre es ja sogar wichtiger, die Tourkarte zu holen, ne? Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass es Leon Weber zur WM schafft, über die Pro-Tour ist aber auch gar nicht so klein. Dominik Grüllich hat letztes Jahr da aus dem Nichts ein Finale erreicht. Vielleicht geht auch da noch was. Leon fehlen aktuell, glaube ich, so 3.000 Pfund oder so bis zum Cut. Und da lohnt es sich doch noch, um einiges zu spielen. Die Tourkarte zu halten über die Order of Merit-Position ist sicherlich für beide sehr unrealistisch, vor allen Dingen für Leon Weber. Aber über die Development-Tour geht da was. Und dann für 2 Jahre wieder auf Null zu beginnen, mit 2 Jahren Erfahrung auf der Pro-Tour im Tank, könnte dann natürlich auch eine deutlich bessere Ausgangslage sein.
Ja, wäre eine bessere Ausgangslage, ne? Wäre dann ja quasi jung und erfahren. Also Domi und Leon hier wirklich mit guten Ausgangspositionen. Ansonsten die weiteren Deutschen in der Rangliste: Florian Preiss auf Position 16, Finn Behrens Position 23, Jurik Hofkens Position 35 darf man auch nicht außen vor lassen. Und die Development Tour, die schließe ich jetzt nochmal hier mit 3 kleinen Statistikexkursen ab, wo ich mich ebenfalls wieder belesen habe bei meiner Lieblingsdartsquelle The Red Bit. Ich kann es nicht häufig genug auch erwähnen, ne? Also der Mann macht wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit. Wir hatten auf der Development Tour 43 Finals mit deutscher Beteiligung, 89 Finals zwischen 2 Landsmännern. Und es war mit Leon und Domi jetzt das 6. rein deutsche Finale.
Mir fällt ein anderes auf Anhieb ein. Und zwar Christopher Tondos gegen Marvin Kraft. Das war definitiv auch mal eins. Also ein rein deutsches Endspiel.
Hatten wir nicht auch mal Nico Springer gegen Leon Weber?
Könnte sein, ja. Aber also irgendwie so Tondos gegen Kraft ist auch so ein OG. Auch so, ja. Weil es so damals so völlig verrückt war.
Völlig aus dem Nichts. War auch das erste Turnier des Jahres, ne?
Ganz genau, ganz genau. Das habe ich auf dem Parkplatz des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks verfolgt, weil ich dort einen Pressetermin hatte. Das war nur ganz genau. Und dann bin ich noch extra 5 Minuten länger im Auto geblieben und habe.
Der Pressetermin war aber wegen dieses deutschen Finals dann.
Ja, ne? Selbstverständlich. Kurzfristig ja, anberaumt, ja. Nee, aber das nur als kleiner Exkurs in die Development-Tour-Vergangenheit. Ich würde sagen, kommen wir zur allseits beliebten Frage der Woche. Und da müssen wir natürlich nochmal den Rückgriff wagen auf den Beginn der Folge. Stichwort Bo Greaves.
Das machen wir und die Frage lautet: Was sehen wir zuerst? Bo Greaves mit einem Major-Titel oder eine weitere Frau mit einer Tourkarte. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, bei uns auf Instagram zu gehen. Den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes oder ansonsten, wenn ihr auf Instagram schaut, ihr findet das Ganze schon, ihr kennt das Spiel. Ja, was ihr glaubt, sehen wir als erstes Bo Greaves mit einem Major-Titel oder eine weitere Frau mit einer Tourkarte, die Bo Greaves Gesellschaft auf der Tour leistet? Normalerweise beantworten wir das ja immer erst in der nächsten Woche, aber jetzt möchte ich es doch einmal von dir wissen, Kevin. Was sagst du, Bo Greaves mit Major-Titel oder eine weitere Frau mit Tourkarte?
Also in der allgemeinen Euphorie rund um Bo Greaves bin ich fast geneigt zu sagen, sie holt sich irgendeinen Major-Titel, aber da müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen. Luke Littler hat aktuell alle Ranking-Major-Titel inne, außer Rian van Veen. So viele Turniere gibt's auch gar nicht. Und die spielt ja auch Littler dann auch alle mit. Vielleicht die PC Finals nicht, ne? Das ist ein anderes Thema. Aber ich mach's dann doch eher nüchtern und sage, wir sehen eine weitere Frau mit Tourkarte, denn da gibt es ja auch ein bisschen Potenzial. Ich denke an Paige Pauling zum Beispiel.
Paige Pauling, Gemma Hayter vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht Lisa Ashton nochmal, Fallon Sherrock. Wir werden es sehen. Also das Potenzial ist ja da. Ich glaube auch, dass das die realistischere Option ist, aber die puristischere Option ist definitiv Bo Greaves mit einem Major-Titel.
So sieht's aus und werden wir jetzt hier puristisch, realistisch, wie auch immer, emotional draufblicken auf den nächsten Block. Ich denke von allem etwas, denn wir sprechen über Darts aus aller Welt, so wird es immer bei den Kollegen von Shortleg so treffend bezeichnet. Und in diesem Fall ist es wirklich in dieser Folge ein Blick rund um die gesamte Welt. Wir fangen an mit der Nordic and Baltic Tour. Da ist jetzt Halbzeit nach 6 Turnieren. Cordeca ist klar vorne, aktuell aber auch über die Pro Tour qualifiziert. Das heißt, Janni Haavisto hat extrem gute Chancen bei der WM zu sein. Dahinter wird es aber richtig eng. Daniel Larsson, Andreas Harrison, Darius Labanauskas und Mio Varila ist jetzt eine ernsthafte Option für einen WM-Startplatz und das liegt daran, dass der Mann aus Finnland Turnier Nummer 6 gewonnen hat, in Finnland, sein Heimspiel gegen Cordeca im Finale. Den Namen kannte ich gar nicht, also mir hat der Spieler überhaupt nichts gesagt. Das ist wirklich besonders, dass wir hier einen ganz unbekannten Turniersieger haben. Der Sieger des ersten Turniers des Wochenendes, der ist ein bekannter Mann mit Darius Labanauskas, aber also Mio Varila hat es mir echt angetan, das kommt ja komplett aus dem Nichts.
Hat mir auch gar nichts gesagt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist aber immer schön, wenn es Abwechslung gibt und wenn weitere Spieler dazustoßen, wenn, ich sag mal, weitere Spieler sich durchsetzen und auch auf die mittlerweile immer größer werdende Darts-Landkarte stoßen. Mio Varila hört sich irgendwie, weiß ich nicht, an, als wäre das so eine neue Trend-Nudelmarke oder sowas. Ne? Also sowohl Mio als auch Varila wäre natürlich da sehr gut für geeignet.
Ansonsten haben wir zwei European Tour Qualis von Johan Engström zu vermerken. Der hat das sehr, sehr gut gemacht, hat sich für Riesa und Bratislava qualifiziert. Für Kiel hat Teemu Harju die Qualifikation geschafft. Und jetzt zur Hälfte steht auch fest, wer die Nordic and Baltic Nationen beim World Cup vertritt. Madas Rasma und Valters Melderis sind für Lettland am Start, das ist eh klar, nachdem sich Melderis ja auch für ein European Tour Event zuletzt hat qualifizieren können. Finnland war auch schon klar, Janni Haavisto und Jonas Marsalin waren jeweils auf der European Tour am Start. Bei Litauen neben Darius Labanauskas natürlich Evergreen Mindaugas Barauskas, der es am Ende gehalten hat über die Nordic and Baltic Proto Order of Merit. Bei Norwegen neben Cordeca kennt Jöran Sivertsen. Und bei Dänemark haben wir einen neuen Mann. Andreas Toft Jørgensen wird nämlich an der Seite spielen von Jonas Graversen. Also Andreas Toft Jørgensen, den kennen wir. Jonas Graversen ist ein unbekannterer Spieler, der zum ersten Mal dann seine Farben vertreten wird. Und das wäre der Blick auf Nordic and Baltic. Wenn du nichts mehr ergänzen willst, dann lass uns gerne nach Panama gehen. Also wir drehen den Globus etwas und kommen zu sprechen auf die CDLC-Tour. Also ich weiß nicht, wie du drauf blickst, aber mich begeistert diese Tour wirklich, weil wir dort ganz besondere und vielfältige neue Länder kennenlernen fast schon. Ich bin Geografie-Nerd, mir sagen die Länder alle etwas, aber nicht in Bezug auf Darts.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also ist auch was, was mich natürlich aus so einer Nerd-Sicht wirklich abholt. Ja, es ist vielleicht nicht die Qualität, die wir sehen mittlerweile wie bei einer Nordic- und Baltic-Tour, ist auch okay. Aber trotzdem, die CDLC-Tour holt mich wirklich komplett ab. Wir haben mit Jesus Ruben Salate wirklich einen Spieler, der auch jetzt mittlerweile dort ein richtig ordentliches Niveau zeigt und der sich irgendwie auch fragen muss, wie es dann am Ende nicht für den World Cup geklappt hat. Also Trinidad und Tobago holt mich wirklich so unfassbar ab, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß, du machst jetzt gleich da den Deep Dive, aber das greife ich schon mal vorweg. Also gab kaum schönere Nachrichten letzte Woche.
Ja, dann greife ich den Ball direkt auf und dann lass uns sprechen über den World Cup Qualifier. Es war wirklich die große Geschichte des Wochenendes in Panama. Trinidad und Tobago mit den Spielern Joshua Belfour und James Walklin haben das Finale gegen Bahamas mit 10-1 gewonnen. Bahamas, Rashad Sweeting und Lorenzo Devoe. Im Halbfinale gewann TNT gegen Guyana mit 8-5. Im Viertelfinale Argentinien besiegt mit 6-5. Das war das entscheidende Spiel auf dem Weg zum Titel. Danach war das Turnierfeld geöffnet. Guyana musste man noch schlagen, die ja auch World Cup-Erfahrung haben. Und im Finale konnte Rashad Sweeting sein Team nicht alleine carryen. Also 10-1. Ich finde generell auch schon großartig, dass die bei diesem Mammut-Turnier, es gab ja auch eine Gruppenphase und alles, dass sie dann den Modus auf First to Ten gelegt haben. Also es hätte ja im Normalfall richtig lange dauern können. So war es jetzt ein klares 10-1 für TNT. Aber ja, bei Trinidad und Tobago denke ich automatisch an die Fußball-WM 2006 als Fußballfreak. Das war eine goldene Zeit und wir hatten dort ganz verrückte Nationen am Start. Also kleiner Exkurs, die WM 2006 war deshalb irgendwie so auch im Nachhinein verrückt. Mittlerweile haben wir jetzt erstmals eine Fußball-WM mit 48 Teams. Und es gibt immer noch Teams, die sich nur für die WM 2006 qualifiziert haben. Einmalig. Da ist Togo zu nennen, Angola, völlig kurios und da ist eben auch dabei Trinidad und Tobago und das war eine der großen Geschichten damals und ich weiß bis heute die Ergebnisse noch, ich weiß in welchen Stadien sie gespielt haben, Trinidad und Tobago hat nämlich dann sogar zum Auftakt gegen Schweden mit Zlatan Ibrahimovic 0-0 gespielt. Ermauert in Dortmund, danach 0-2 nur gegen England, auch sehr achtbar, ich glaube bis zu 83. 0-0 gehalten in Nürnberg und danach noch 0-2 gegen Paraguay in Kaiserslautern müsste das gewesen sein. Also das habe ich jetzt hier nicht in den Notizen stehen, du siehst es vor dir, aber also Trinidad und Tobago, ich bin großer Fan und ich kann dir noch einen Funfact liefern. Sollte ich in Frankfurt sein, ich glaube, ich werde das Fußballnationaltrikot von Trinidad und Tobago vielleicht einfach mal anziehen. Also da kann ich auch mal ein bisschen Neutralität über Bord werfen. Ich besitze ein Trikot von TNT und auch eins von Uganda. Also von den beiden großen Exoten, die dann beim World Cup am Start sein werden. Und ich glaube, das könnte man mal machen.
Das kannst du auf jeden Fall machen. Da wirst du den beiden auf jeden Fall ja einen großen Gefallen tun oder würden sie sich bestimmt drüber freuen, im Pressebereich dich dann auf einmal im Trinidad und Tobago Trikot zu sehen. Also wirklich klasse. Ich kann leider nicht so viele Geschichten zu Trinidad und Tobago erzählen. 2006, da habe ich von Fußball leider noch nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also Trinidad und Tobago, ich muss auch sagen, also als so ein kleiner Flaggen-Nerd und Liebhaber wusste ich es natürlich, ich sag mal, direkt, als ich die Flagge gesehen habe, aber könnte ich jetzt auch nicht irgendwie auf der Landkarte anpinnen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Müsste sehr, sehr nah an Südamerika sein, glaube ich, die Inselgruppe, also so oberhalb von Venezuela, meine ich. Also ich glaube, es ist quasi, wenn man jetzt die Karibik nimmt, müsste es sehr, sehr weit im Südosten sein, der karibischen Länder.
Naja, du wirst bestimmt recht haben. Hauptsache ist nur, wenn du dann auf die beiden Spieler hier von Trinidad und Tobago beim World Cup in Frankfurt triffst und das ein oder andere Interview mit ihnen ansprichst, dass du nicht irgendwie da im Sommer schon dem ein oder anderen Kaltgetränk zugeneigt warst und dann am Ende James Walklin als Johnny Walker ansprichst, ne?
So, ne? Naja. Sprechen wir auch noch über die sonstigen heroischen Taten der Spieler von Trinidad und Tobago, denn da gibt's noch was. zu erwähnen. Du hast schon angesprochen, Jesus Salate hat natürlich hier auch die Geschichte geschrieben bei den Einzelturnieren. Jesus Salate hat 2 der 3 Events gewonnen, ist in der Rangliste schon jetzt auf WM-Kurs. Es werden insgesamt ja 6 Turniere gespielt, nach 3 Turnieren Salate klar erster. 2. ist Norman Madu, der hat das 3. Turnier für sich entschieden. Aber wir müssen auch über die Finalisten sprechen. Einmal war es ein rein argentinisches Finale, Salate gegen Victor Guilin. Aber wir haben auch 2 Spieler aus Trinidad und Tobago in einem Einzelfinale gehabt mit Joshua Belfauer, der ja dann auch zusammen mit Walklin die Qualifikation für Frankfurt geschafft hat, und mit Dean Persat, der es, glaube ich, auch versucht hat mit einem anderen Teampartner. Also es gab ja Nationen, die mehrere Teams am Start hatten beim World Cup Qualifier. Aber wir reden hier insgesamt über eine wirklich starke Bilanz, denn nach dem Auftaktwochenende stehen die 3 Spieler, die 3 genannten Spieler von Trinidad und Tobago in der Gesamtrangliste auf den Plätzen 3, 6 und 7. Also es wird jetzt keiner zur WM schaffen, aber also vielleicht geht da was. Vielleicht entwickelt sich da eine kleine karibische Darts-Nation.
Ja, da kann man sich eigentlich nur die Frage stellen, die damals im Ali Pally Edward Folks gestellt wurde. Where have you been in the darts world?
Ja, und am Ende muss man fragen, also welche Insel ist eigentlich gesamt noch besser? Australien oder Trinidad und Tobago? Ne? Also jetzt mal im Ernst.
England,
ne? Also
UK.
Ja, T&T wirklich mit einem starken Wochenende. Und jetzt gucken wir dann noch ganz kurz auf andere Flecken Erde. Neuseeland, Ben Robb, Johnny Tutter haben dort die Turniere gewonnen. Auch da ist Halbzeit nach 6 von 12 Turnieren. Ben Robb ebenso klar auf WM-Kurs wie Jesus Ruben Salate in Südamerika. Für den World Cup für Neuseeland an den Start gehen Ben Robb und Johnny Tutter. Das ist jetzt auch keine Überraschung und klingt für mich nach einem echt guten Team.
Können definitiv dem ein oder anderen favorisierten Team dann mal Paroli bieten oder vielleicht so eine kleine Underdog-Surprise-Rolle einnehmen. Also Ben Robb und Johnny Tutter, nee, ist nicht verkehrt, ja.
Last but not least, ungarische Super League. 2 Titel an diesem Wochenende an einen ganz jungen Mann, an Zsolt Zsajbok. Der führt auch die Rangliste an, ist am Ende nicht ganz so relevant. Man muss halt unter den Top 8 stehen und dann geht's nochmal in die Playoff-Finals und der Sieger fährt dann zur WM. Im letzten Jahr war das Patrick Kovac, der natürlich auch da weiterhin einer der Favoriten sein sollte. Ist aktuell, aber ich meine es gelesen zu haben, nur die 7. Also muss da noch ein bisschen kämpfen um einen Platz unter den Top 8. Ja, und dann sollten wir aber auch noch die deutschen Spieler bei der International Pairs Week entsprechend würdigen. Hat am Ende jetzt nicht für den Titel gereicht, wonach es zeitweise aussah, weil sie unfassbar gut reingestartet sind. Ich glaube, mit 9 Siegen aus den ersten 10 Spielen. Paul Krone und Daniel Klose.
Ja, haben es wirklich ordentlich gemacht, hatten wohl auch eine ganz gute Teamchemie, was ich so gesehen habe. Hatten ja im Interview gesagt, dass sie zuvor noch nie zusammen gespielt haben, hat aber dann ganz gut harmoniert. Am Ende heißt die Siegernation aber Belgien mit Andy Bartens und Brian Rahman. Auch das keine verkehrte Kombination hier von den beiden Spielern. Aber Paul Krone und Daniel Klose haben sich da definitiv nicht verkehrt verkauft.
Die PDC hat außerdem World Series Nominierungen bekannt gegeben für die Turniere in Kopenhagen und New York. In Kopenhagen Anfang Juni haben wir das bekannte Premier League Teilnehmerfeld, außer Josh Rock, dafür James Wade am Start. In New York auch da Premier League Teilnehmerfeld, Josh Rock ist aber dabei. Hier fehlt Michael van Gerven. Anders als in anderen Darts-Podcasts spekuliert, liegt das einfach daran, dass er Urlaub nimmt. Und das hat er auch in Berlin schon gesagt und so angekündigt. Und macht auch Sinn aus seiner Sicht, weil es ist kein Ranking-Turnier. Und ja, er ist jetzt auch nicht das erste Mal dann in New York, war ja auch schon mal da. Und dementsprechend finde ich die Entscheidung sehr erwachsen. Und dann haben wir James Wade aber auch in New York am Start. Also James Wade bekommt zumindest 2 World Series Nominierungen anstelle der Premier League.
Und dann letzte Meldung aus dem sonstiges Block. Da springen wir dann wieder zurück, wo wir angefangen haben. In Milton Keynes, nein, eine Dreiviertelstunde davon ungefähr entfernt. Wir sind in London. Und in London hat Alan Suter seinen Marathon gelaufen und er hat es tatsächlich geschafft. Wir haben damals schon gesagt, oh, ist er nicht vielleicht ein bisschen spät dran mit der Vorbereitung und so weiter. Er hat es tatsächlich gemacht. 4:17 hat das Ganze gedauert. Das ist definitiv für jemanden, der jetzt nicht so regelmäßig läuft, eine sehr respektable Leistung. Und was noch respektabler ist, ist, dass er 10.000 Pfund an Spendengeldern für Guide Dogs UK gesammelt hat. Also dafür können wir wirklich nur unsere Hüte ziehen.
Also Respekt an Alan Suter, der ja nicht nur durch den Marathon, durch immer wieder tolle Aktionen auffällt, sondern auch durch eine klare Meinung und klare Kante auch gegen die PDC. Deswegen geiler Typ auf jeden Fall. Und an der Stelle, ja, bleibt uns jetzt nichts weiter zu berichten, außer darauf zu verweisen, was jetzt ansteht in dieser Woche.
Ja, wir haben die Premier League am morgigen Donnerstag, Spieltag Nummer 13 in Aberdeen mit den Paarungen Josh Rock gegen Luke Littler, Stephen Bunting gegen Gervin Price, Johnny Clayton gegen Rian van Veen und Luke Humphreys gegen Michael van Gerwen. Da habe ich auch schon mit Anton kurz drüber gesprochen gehabt. Ansonsten haben wir jetzt am Wochenende noch die Challenge-Tour-Turniere 11 bis 15 in Hildesheim. Wir haben die Asian Tour 9 bis 12 in Malaysia und dann nächste Woche, Montag und Dienstag, die Players Championship Turniere 13 und 14 in Hildesheim. Danach melden wir uns dann auch wieder mit der nächsten Hauptfolge. Und an dieser Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören wieder einmal in dieser Woche. Und wir hören uns ja noch mit der zweiten Folge in dieser Woche, wenn wir dann über die Premier League in Aberdeen und die Ankündigung der Maidatco Championship sprechen.
Ganz genau. Und die Folge wird ja dann auch free for all sein, denn die erste eigentliche Patreon-Folge in einem Monat ist ja immer im großen Feed auch zu finden und zu hören. Also da könnt ihr euch alle drauf freuen. Und ja, dann bleibt auch mir nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.